begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Gottesdienst, den wir feiern im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir ehren Jesus, darum sind wir heute hier. Ich begrüße Sie nochmal mit dem Wochenspruch aus Micha 6, Vers 8 zu diesem 20. Sonntag nach Trinitatis, wo steht: Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Mein Name ist Tobias Haberstroh, ich bin verheiratet, wir erwarten in den nächsten Wochen unser erstes Kind. Ich komme ursprünglich aus Freiburg und wohne jetzt in Stuttgart und freue mich sehr, hier in Schopfloch sozusagen geografisch in der Mitte mit Ihnen gemeinsam Gottesdienst feiern zu dürfen. Hilfe für Brüder international, für diese Organisation arbeite ich, die hier auch ganz gut bekannt ist, auch unsere Schwesterorganisation CFI, nicht zuletzt durch Familie Kepler, die ja gerade in Nicaragua sind. Als Hilfe für Brüder und nach die anderen Werke gegründet wurden, war genau das, was wir in dem Wochenspruch lesen, unserer Motivation und Antrieb. Kirchen und Werke der weltweiten Gemeinde Jesu sollten aus Deutschland Unterstützung in ihren wichtigen geistlichen und diakonischen Aufgaben bekommen. Sie sollten darin unterstützt werden, dass sie Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig vor Gott leben. In der Predigt nachher werde ich nochmal 2, 3 Beispiele dazu nennen. Wir sprechen nun gemeinsam Verse aus Psalm 63, den Sie unter der Nummer 729 finden. Wir sprechen im Psalm abwechselnd in ganzen Versen. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum, wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit. So will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben. Wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Meine Seele hängt an dir, deine rechte Hand hält mich. Wir beten. Gelobt bist du, Herr. Deine Werke sind so groß, deine Gedanken sind sehr tief. Lieber Herr Jesus Christus, mit Dank in unserem Herzen wollen wir dich loben über all das Gute, was du uns getan hast. Du hast einen perfekten Himmel verlassen und hast als Sohn Gottes und Mensch zugleich hier auf dieser Erde gelebt. Und obwohl du ohne Sünde warst, bist du für unsere Vergehen am Kreuz gestorben. Mit deiner Auferstehung hast du den Tod überwunden. Herr Jesus, bei dir finden wir Vergebung von all unseren Sünden und Vergehen. Durch dein Blut werden wir gerecht gesprochen. In deiner Gnade finden wir Frieden. Sie gilt von Ewigkeit zu Ewigkeit für die, die dich fürchten und ehren. Wir loben und preisen dich und bitten dich um deinen Segen für unseren Gottesdienst. Sprich du zu einem jeden von uns, ermutige uns, fordere uns heraus und segne uns durch dein Wort. In der Stille bringen wir vor Gott, was uns bewegt. Erhör uns, lieber Herr und Gott. Amen. Sie dürfen Platz nehmen und wir hören nun ein Zwischenstück des Singteams. Nach der Schriftlesung, die wir jetzt aus Philippa hören werden, singen wir noch Lied 302, Du meine Seele, singe, die Strophen 1, 2 und 8.
Die Schriftlesung für den heutigen Sonntag steht in Philippa 3, die Verse 7 bis 14. Es geht um die Warnung vor Rückfall in die Gesetzesgerechtigkeit und vor allem um das Ziel. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde. Dass ich nicht habe, meine Gerechtigkeit die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus kommt. Nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott, dem Glauben, zugerechnet wird. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Das Ziel, nicht, dass ich's schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei, ich jage ihm aber nach. Ob ich's wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich's ergriffen habe. Eins aber sage ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgestreckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus.
In unserer Predigt soll es heute um einen kurzen Abschnitt aus dem Matthäus-Evangelium gehen. Und zwar aus dem 13. Kapitel des Matthäus-Evangelium, das voll ist mit Gleichnissen, die Jesus den Menschen damals erzählt hat. Ich lese den Abschnitt, der nur aus drei Versen besteht und zwei Gleichnisse enthält. Matthäus 13, Verse 44 bis 46. Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und in seiner Freude geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft den Acker. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Und da er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Wir wollen uns zuerst einmal kurz anschauen, was genau Gleichnisse sind, wie Jesus sie damals eingesetzt hat, um den Menschen damals und uns heute etwas zu sagen. Es handelt sich dabei um kurze oder lange Geschichten, die dem Alltag der Menschen sehr nahe standen, wo sie sich sofort wiederfanden. Jesus hatte durch die Gleichnisse vermutlich schnell die Aufmerksamkeit der Zuhörer und vermutlich blieben sie den Leuten auch länger hängen als andere Worte von ihm. Teilweise schaffte es Jesus faszinierenderweise, sehr komplexe geistliche Themen und Zusammenhänge in eine kurze Geschichte zu verpacken. Dabei hatten die Gleichnisse einen doppelten Zweck. Einerseits verbargen sie die Wahrheit vor selbstgerechten und selbstzufriedenen Menschen, die sie für zu klug hielten, von Jesus zu lernen. Andererseits offenbarten sie Wahrheiten gegenüber den Menschen mit einem kindlichen Glauben, solchen, die nach Gerechtigkeit hungerten und dürsteten. Ein Gleichnis hat auch meist nur ein oder zwei Aussagen. Gleichnisse sind Lektionen mit einem einfachen und eindeutigen Sinn und man kommt in Schwierigkeiten, wenn man zu viel aus den Einzelheiten der Geschichte herauslesen oder interpretieren will. Noch einmal kurz zusammengefasst, ein Gleichnis ist ein genial einfaches Bild, das eine wichtige geistliche Lektion veranschaulicht. Am Anfang der beiden Gleichnisse werden der Schatz und die Perle mit dem Himmelreich oder wie es in anderen Übersetzungen und an anderen Stellen im Neuen Testament heißt, mit dem Reich Gottes verglichen. Was ist dieses Himmelreich, was ist dieses Reich Gottes eigentlich genau? Es ist der Herrschaftsbereich Gottes, in dem Jesus selbst König und Herr ist. Schon jetzt untersteht darin alles seiner Herrschaft. Dazu gehört, wer Jesus als seinen Herrn anerkennt. Wenn man Teil dieses Reiches ist, dann hat man auch ein Bürgerrecht im Himmel, wie wir in Philipper 3, Vers 20 lesen. Aktuell ist dieses Reich Gottes kein irdischer oder geografischer Ort, sondern ein geistlicher Bereich. Dadurch ist es ein Stück weit unsichtbar und auch schwer greifbar. Das allerdings wird sich zu einem bestimmten Zeitpunkt ändern. Daran glauben wir auch, wenn wir wie jeden Sonntag beten, wie Jesus uns gelehrt hat, und sagen, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Real ist dieses Himmelreich schon heute. Es ist gegenwärtig und es wächst beständig, wenn Menschen sich zu Jesus wenden. Ich lese nochmal das erste Gleichnis aus diesen Versen. Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und in seiner Freude geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft den Acker. In diesem ersten Gleichnis wird das Himmelreich mit einem Schatz verglichen, der im Acker vergraben war. Dazu einige Hintergrundinformationen, die den Hörern damals klar waren, uns heute 2000 Jahre später aber vielleicht nicht mehr unbedingt. Während wir unser Geld meistens auf eine Bank bringen oder in Form von Aktien, Fonds, Wertpapieren oder auch Immobilien anlegen, so war es damals üblich, seine überschüssigen Münzen zu vergraben, an einen sicheren Ort zu bringen. Erstens, weil es oft keine andere Möglichkeit gab und zweitens, weil Kriege und die damit verbundenen Plünderungen auch viel öfter vorkamen. Nicht jeder war reich, nicht jeder hatte das Problem, etwas verstecken zu müssen, aber es war durchaus üblich, seine Münzen und seinen Schmuck in ein Gefäß zu stecken und es an einer bestimmten Stelle zu vergraben. Natürlich nachts, wenn einen niemand sehen konnte. Wir wissen nicht genau, was dieser Mann auf dem Acker tat, was er dort wollte. Wahrscheinlich war er angestellt, den Acker zu bestellen. Und beim Pflügen stößt er auf diesen Schatz. Auch der Schatz wird nicht näher beschrieben, aber es handelt sich um einen so kostbaren Schatz, dass er sich sehr freut, ihn direkt wieder vergrub, alles verkauft, was er hat, und sich mit dem Erlös diesen Acker kauft. Man könnte sich jetzt fragen, ob das überhaupt in Ordnung war, was er dort machte. Hätte er nicht dem Besitzer von diesem Schatz erzählen müssen, ihn fragen, ob er etwas von diesem Schatz weiß, ob er ihm gehört. Man kann davon ausgehen, dass der Schatz nicht dem Besitzer des Ackers gehörte, sonst hätte er ihn natürlich auch vorher ausgegraben, bevor er den Acker verkauft. Und nach damaligem Recht war es so, dass es legal war, diesen sehr großen Finderlohn für sich zu behalten. Der Mann hätte den Schatz ja auch direkt mitnehmen können, aber nein, dadurch, dass er ihn vergrub und sich den Acker kauft, schafft er ganz klare Verhältnisse und ist auch rechtlich auf der sicheren Seite. Das zweite Gleichnis geht in genau die gleiche Richtung. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Und da er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Wahrscheinlich handelt es sich bei diesem Kaufmann um einen Großhändler. Das Wort, das hier im Original im Griechischen steht, heißt Emporos, wovon unser Wort Handelsimperium abgeleitet ist. Vermutlich reiste er von Stadt zu Stadt und durchkämmte dort Märkte und Häfen auf der Suche nach kostbaren Perlen, die er kaufte, um sie dann gewinnbringend weiterverkaufen zu können. Perlen waren damals das, was heute Diamanten sind. Zum einen von ihrem sehr, sehr hohen Wert, zum anderen konnte man sie sehr leicht von Ort zu Ort transportieren. Wer solche Perlen besaß, hatte ein Vermögen und war reich. Da die modernen Taucheranzüge und Sauerstoffflaschen, die wir heute haben, noch nicht erfunden waren, riskierten die Menschen, wenn sie nach diesen Perlen tauchten, meistens ihr Leben. Damals wie heute hätte ein kluger Mensch oder vielleicht besser ein kluger Investor aber niemals sein Geld in eine einzige Anlage gesteckt. Vor dieser Tatsache ist es erstaunlich, dass die beiden Hauptfiguren der Gleichnisse genau das taten, wovor uns jeder Anlageberater warnen würde. Der erste Mann verkaufte alles und erwarb eine Perle. Einen Acker. Der zweite Mann verkaufte alles und erwarb eine Perle. Beide setzen alles auf eine Karte. Worum geht es bei diesen Gleichnissen? Sicherlich nicht um Anlagestrategien. Sie haben eine geistliche Botschaft. Kurz gefasst könnte man sie so beschreiben: Alles, was diese Welt für wichtig und lohnenswert hält, ist völlig wertlos im Vergleich zu dem unvergleichlichen Gewinn, Jesus Christus zu kennen und zu seinem Reich zu gehören. Das Reich Gottes besitzt wie dieser Schatz im Acker und die Perle einen ungeheuren Wert. Wenn wir zu Jesus gehören und in seinem Reich leben, haben wir einen Schatz, der unendlich viel wertvoller ist als das, was die Welt zu bieten hat. Dieser Schatz ist unzerstörbar, unbeschmutzt, ewig und unvergänglich. Er ist so wertvoll, dass er jeden Menschen auf dieser Erde unendlich reich machen kann. Der Schatz beinhaltet Rettung, Vergebung, Liebe, Freude, Frieden, Güte, Herrlichkeit und ewiges Leben im Himmel. Allerdings, und das sagen uns diese Gleichnisse auch, hat dieser Schatz einen hohen Preis. Die beiden Männer geben alles andere her, sie verkaufen es, damit sie diesen Schatz bzw. diese Perle bekommen. Bedeutet das etwa, dass wir das Reich Gottes und alle gerade genannten Dinge kaufen müssen? Natürlich nicht. Tatsächlich ist es so, dass Jesus schon bezahlt hat, dass er es für uns möglich gemacht hat, in dieses Reich, in das Reich Gottes zu kommen. Dabei handelt es sich ja um die Kernbotschaft des christlichen Glaubens. Jesus ging für uns ans Kreuz und bezahlte den Preis. Er hat seinen Platz neben dem Vater im Himmel aufgegeben und dann sogar sein eigenes Leben. Dem gibt es von unserer Seite nichts hinzuzufügen. Und deshalb müssen wir, ja können wir erst einmal gar nichts tun, um in dieses Reich, um in das Reich Gottes zu kommen, außer an unserem Glauben festzuhalten. Diese Gleichnisse wollen uns aber auch zeigen, dass echter Glaube den wahren Preis der Erlösung zu schätzen weiß. Was es bedeutet, von Jesus gerettet zu sein und sich seiner Herrschaft zu unterstellen. Und vor allem, wie wertvoll diese Erlösung im Hinblick auf die Ewigkeit ist. Praktischer ausgedrückt bedeutet das, dass wir dieses Reich Gottes an erste Stelle setzen, dass wir es mit der Priorität Nummer 1 versehen. In Matthäus 6 betont Jesus dies auch nochmal in seiner Bergpredigt, wenn er sagt: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Das bedeutet, dass wir manchmal unsere eigenen Wünsche und Träume zurückstellen für dieses Reich Gottes. Wir bei Hilfe für Brüder und auch ich, der wir zu unseren Partnern reisen und ihre Arbeit vor Ort sehen, sind sehr oft erstaunt und ermutigt, wie sehr sie sich für dieses Reich Gottes einsetzen, mit welchem Elan und welcher Energie dort gearbeitet wird, auch unter oft sehr schwierigen Umständen. Ich will kurz drei Beispiele erläutern, die das etwas deutlich machen. Ich war in den letzten Jahren viel im Libanon unterwegs. Das ist ja inzwischen ein relativ sicheres Land dort in der Region im Vergleich zu anderen Ländern, das sich ja so langsam von den langen Kriegszeiten dort erholt. Als Nachbarland von Syrien hatte es in den letzten Jahren allerdings 1,5 Millionen syrische Flüchtlinge, die dort über wenige Jahre eingereist sind in das Land. Gar nicht so viel, könnte man meinen. Wenn man allerdings bedenkt, dass im Libanon gerade einmal 4 Millionen Menschen leben, dann sind 1,5 Millionen doch eine sehr hohe Zahl. Vielleicht im Vergleich, in Deutschland wären das 20 Millionen Flüchtlinge innerhalb kürzester Zeit. Und Syrer und Libanesen verstehen sich nicht gut. Sie haben zwar die gleiche Sprache, sie sprechen beide Arabisch, beide Völker, sie haben ähnliche Kulturen mit den Gewohnheiten, mit dem Essen und so weiter. Aber es gibt tiefe Gräben, die sich zwischen diesen beiden Völkern gebildet haben über die letzten Jahre. Der jüngste Grund ist die Besetzung des Libanons durch die syrische Armee, die bis zum Jahre 2005 anhielt, also gar nicht so lang her ist. Und Sie können sich sicher vorstellen, dass viele Libanesen die Syrer nicht sehr freundlich empfangen haben, dass sie sie nicht willkommen geheißen haben. Einige christliche Kirchen allerdings schon. Sie haben sich für sie eingesetzt, ihnen Essen gegeben, Kleidung verteilt, die Miete bezuschusst und Zeit mit ihnen verbracht. Einige der Gemeinden haben das weit über ihre eigentlichen Möglichkeiten und Kräfte hinaus getan. Und warum? Um an diesem Reich Gottes weiterzubauen, um Menschen in der Not zu helfen und ihnen eine Hoffnung zu geben. Und vor allen Dingen auch, um von der Hoffnung zu erzählen, die weit über dieses Leben hinausgeht, von Jesus Christus. Und so sind diese Kirchen, die das getan haben, gewachsen und inzwischen voll mit ehemaligen syrischen Muslimen, die so beeindruckt waren von der Liebe der Christen zu ihnen. Ein weiteres Beispiel von einem ganz anderen Ende der Welt, aus Kuba. Ein immer noch total abgeschottetes Land, in dem es für die meisten Leute sehr schwierig ist, genug Essen zu besorgen, ein Dach über dem Kopf zu haben, das auch hält, indem die Regierung alles reguliert und kontrolliert und nur sehr wenig Freiräume lässt. Indem es erst seit ein paar Jahren Internet gibt und auch das nur an manchen Orten. Dort in Kuba, in einer Stadt, die Pinar del Rio heißt, im Osten des Landes, gibt es eine kleine Bibelschule mit 30 Studenten. Das ist ein Partner von Hilfe Brüder. Und dort werden die Studenten von Montag bis Freitag unterrichtet. Und wir wissen alle, dass man fürs Lernen an der Schule oder an der Universität Skripte und Bücher braucht. Als allerdings der Drucker dieser Bibelschule kaputt ging und keine Bücher, keine Skripte, nichts mehr gedruckt werden konnte, haben die Studenten nicht einfach aufgehört zu studieren, sondern haben angefangen, alles per Hand mitzuschreiben. Früher war das bei uns vielleicht auch noch geläufiger, heute wäre das wahrscheinlich wenig vorstellbar. Und auch darüber hinaus opfern diese Bibelschüler 3 von 4 Wochenenden im Monat, um auf Einsätze zu gehen in teils weit entfernten Kirchen. Dazu wurden sie auch immer mit einem kleinen LKW an die nächste Straße gebracht, von wo sie dann mit öffentlichen Verkehrsmitteln weitergehen konnten zu diesem Zielort. Allerdings ist dieser kleine LKW kaputt gegangen und sie sind trotzdem in diese Dörfer gegangen mit ihren Sachen, aber auch mit Holz und Essen, das sie dann geschleppt haben, weil sie den kleinen LKW nicht mehr hatten. Ein weiteres Beispiel aus dem Iran, ein Land, das wir alle, von dem wir hören, meistens in sehr negativen Zusammenhängen in eine islamische Republik, wo der Islam über allem steht. Dort gibt es Christen, und zwar gar nicht so wenige, die verfolgt werden, die ins Gefängnis müssen für ihren Glauben, die von ihrer Familie verstoßen werden, die auch mit dem Tod bedroht sind, wenn sie sich zum christlichen Glauben, wenn sie sich zu Jesus bekennen. Und trotzdem tun die Menschen dort nicht zu Hause sitzen und still ihren Glauben leben, sondern gehen raus und verkündigen die Botschaft von Jesus auf oft ganz kreative und nicht alltägliche Weise, wie wir uns das so vorstellen, aber sie tun es, obwohl sie dafür in großer Gefahr stehen. Das sind drei kurze Beispiele aus der Arbeit von Hilfe für Brüder, wo wir sehen können, wie unsere Geschwister in anderen Teilen der Welt Gottes Reich an erste Stelle setzen und sich dafür einsetzen, dass es weiter gebaut wird. Da sind sie genau wie diese Männer aus unseren Gleichnissen, die alles verkaufen und diesen einen Schatz und diese eine Perle zu erlangen. Ich bin der Überzeugung und erlebe es auch immer wieder, dass wir hierzu immer wieder neu Anstoß brauchen. Und so wünsche ich Ihnen und zuallererst mir, dass uns der unbeschreiblich große Wert des Reiches Gottes bewusst wird und wir uns so viel möglich dafür einsetzen. Amen. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Reich, für dieses Reich, wo du uns den Zugang ermöglicht hast durch Jesus. Wir danken dir für den unbeschreiblichen Wert, den dieses Reich hat und dass wir es empfangen dürfen. Und wir bitten dich, dass du uns diesen Wert bewusst machst, dass wir es mehr und mehr verstehen und dass wir uns für dich und dein Reich hier auf dieser Erde, in unserem Umfeld, in der Situation, in der wir stehen und leben, dass wir uns dafür einsetzen. Ja, wir benötigen dafür deine Hilfe und dafür bitten wir dich. Amen. Wir singen nun Lied 397, Herzlich lieb habe ich dich, Strophen 1 und 2. Wir beten und ich möchte Sie bitten, dazu aufzustehen, soweit es Ihnen möglich ist. Lieber Herr Jesus Christus, du hast uns zugesagt, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch aufgetan. Wir beten im Vertrauen auf diese Verheißung. Aus Liebe hast du unser Fleisch und Blut angenommen. Du willst uns ganz zu dir ziehen, uns in dein Ebenbild verwandeln. Du hast uns alle unsere Sünden gesühnt und dem Tod die Macht genommen. Dafür danken wir dir und rühmen deine herrliche Erlösung. Wir danken dir auch für die wunderbare Gemeinschaft, weil du uns in deiner Gemeinde als Schwestern und Brüdern im Glauben zusammenstellst. Und so wollen wir jetzt beten für deine weltweite Gemeinde, für alle, die nicht unter uns sein können, weil sie alt und krank sind. Tröste sie durch dein Wort und erquicke sie in ihren Nöten. Herr, öffne uns die Augen für unsere Schwestern und Brüder in unserer Gemeinde und in dieser Welt. Hilf uns, einander in deiner Liebe und Freundlichkeit zu begegnen. Hilf uns, deinem Auftrag in dieser Welt nachzukommen, dir und deiner Gemeinde zu dienen. Herr, wir beten heute besonders für die vielen Millionen Christen, die aufgrund ihres Glaubens für dich Verfolgung erleiden müssen. Bitte ermutige du sie an diesem Tag. Halte du sie nah bei dir. Hilf ihnen auszuhalten. Schenke du Bewahrung dort, wo sie Hohn und Spott und Gewalt ausgeliefert sind oder gar den Tod fürchten müssen. Hilf ihnen in all ihrer Not. Herr, wir bitten auch für die Verfolger und Bedränger. Begegne du ihnen, wie du damals Paulus erschienen bist, und lasse sie von Verfolgern zu Jesus Nachfolgern werden. Lieber Herr, wir befehlen dir die Partner von Hilfe für Brüder an. Danke, dass sie sich mit so viel Engagement und zum Teil auch großer Leidensbereitschaft für dich einsetzen. Herr, gebrauche du sie, segne du sie und hilf uns, ihnen weiter eine Ermutigung und Unterstützung zu sein. Herr, wir beten dich an. Du bist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Danke, dass du unser Gebet erhörst. Gemeinsam beten wir die Worte, die Jesus uns gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Sie dürfen sich wieder setzen und wir singen gemeinsam mit dem Singteam das Lied Allein deine Gnade genügt. Das aus dem Liederbuch singt das Lied der Freude, die Nummer 932.
Die in meiner Schwachheit.
Ankündigungen für den heutigen Sonntag. Ein herzliches Danke für das Opfer vom letzten Sonntag, das eine Summe von 1.011 Euro ergab und für den Kindergarten und die Arbeit von Pfarrer Jochen Volker in Südafrika bestimmt ist. Das heutige Opfer ist für Hilfe für Brüder international bestimmt. Heute Nachmittag um 15 Uhr findet in der Oberiflinger Michaelskirche eine Kirchenführung mit Dr. Johann Ottmar aus Mössingen statt. Dazu laden die bürgerliche Gemeinde, der Museumsverein und die Kirchengemeinde ein. Auch heute Abend ist um 19 Uhr Erwachsenenkreis im Gemeindehaus. Am Dienstag ist um 20 Uhr die nächste Gemeinderatssitzung im Gemeindehaus. Am kommenden Sonntag sind alle Frauen ganz herzlich zum Herbst-Frauenfrühstück nach Oberiflingen eingeladen. Dort wird die Referentin Regine Österle aus Altensteig referieren in ihrem persönlichen Erfahrungsbericht zum Thema »Das Leben einer Rose hat Blüten, Knospen und Dornen. Muslimen in der Liebe Jesu dienen.« Beginn ist um 9 Uhr in der Pfarrscheuer. Um besser planen zu können, ist eine Anmeldung für das Vorbereitungsteam wichtig. Die Anmeldestellen stehen auf dem Einladungsflyer, der zum Mitnehmen aufliegt. Herzliche Einladung zum Gottesdienst am nächsten Sonntag um 9 Uhr hier mit Prädikantin Andrea Stoll. Und ebenfalls am kommenden Sonntag findet wieder Sunday for Family statt, dieses Mal in der Eugen-Homberger Halle. Auch dazu liegen Flyer auf. Wir wollen gemeinsam die Friedens- und Segenstrophe »Verleih uns Frieden« gnediglich singen. Gesangbuch Nummer 421 und stehen auch dazu. Empfanget den Segen des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.